Die letzten 8 Verse in diesem Brief, Paulus endet diesen Brief mit einem wirklich sehr persönlichen Teil, nachdem er den Galatern das Verhältnis vom Gesetz und Evangelium aufgezeigt hatte und sehr intensiv gelehrt hat, was es bedeutet, im Geist zu wandeln, was es bedeutet, die Werke, nicht die Werke des Fleisches zu tun, sondern im Geist zu wandeln, durch den Geist geleitet zu sein, kommt er hier an das Ende dieses Briefes und greift nochmal all diese Themen in gewisser Weise auf. Allein wenn man diese Verse liest, findet man wieder die Bezeichnung von Fleisch. Wir lesen etwas von Ruhm, wir lesen etwas vom Israel Gottes. All diese Themen haben wir auch unter anderem schon in den Versen hier angesprochen und auch gesehen, was das wahre Israel ist zum Beispiel, die wahren Kinder Abrahams sind. All diese Dinge hat er in diesem Galaterbrief schon deutlich gemacht, als er das Gesetz erklärt hat und wem das Gesetz gilt und auf welche Art und Weise es wirkt. Und hier aber am Ende hat er ein Anliegen. Er möchte noch einmal aufzeigen, wer diese Judaisten waren, die Galater verwirrt haben. Also er hat wirklich sein Herz ausgeschüttet, hat ihnen diesen Unterschied deutlich gemacht, hat sie auch noch mal dazu aufgefordert, da in dieser Weise das Evangelium, an diesem Evangelium festzuhalten und in der Freiheit zu bleiben des Christus, sich das Gesetz und dieses Joch nicht auflegen zu lassen. Und hier am Ende endet er ähnlich, wie er begonnen hat, indem er sich nochmal diesen falschen Lehrern zuwendet. Aber in der Art und Weise nicht nur, dass er sagt, dass sie gekommen sind und verführen und somit aber auch ein Gericht erwarten, sondern hier geht er darauf ein, dass er ihre Motive aufzeigt, den Grund, warum sie das tun, was sie tun. Und so sie in gewisser Weise auch bloßstellt und das auch als Hilfestellung gibt, damit wir auch das einordnen, warum bestimmte Lehrer, auch die sich auch als Prediger und Lehrer des Evangeliums bezeichnen und auch so darstellen, warum sie aber das Gesetz so nicht, ich wollte sagen, schon hochhalten, das wäre vielleicht, ist da der falsche Ausdruck, warum sie so darauf drängen und so viel Härte anwenden, dass die Gemeinde Jesu das Gesetz halten muss. So, also was treibt sie an, was ist ihre Motivation dazu? Und das ist, was Paulus hier am Ende der Verse nochmal deutlich macht. Letztendlich lernen wir auch vom Apostel Paulus, was es bedeutet, im Geist zu wandeln, das Gesetz des Christus zu erfüllen und was es unbedingt braucht, um das Gesetz des Christi zu erfüllen und die Lasten des anderen zu tragen. So, was braucht es für eine Grundhaltung, was braucht es für eine Überzeugung, um die Lasten des anderen zu tragen, so wie Christus es getragen hat. Und wenn ihr euch nochmal erinnern könnt, in Kapitel 5, Vers 26, nochmal ganz, ganz kurz, und dann, dass wir den Gedankengang nochmal aufgreifen. In Kapitel 5, Vers 26 beginnt er diesen letzten Abschnitt ja so, dass er sagt, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. Das heißt, auch in der Art und Weise, wie wir für die Wahrheit kämpfen, wie die Geschwister tragen und all diese Dinge. Es geht nicht um uns dabei. Es geht nicht, damit wir uns gut fühlen, dass wir uns darin rühmen, dass wir uns geistlich fühlen oder überlegen fühlen oder heilig fühlen. Es geht eben nicht um uns. Es geht um meinen Bruder, um meine Schwester, die Hilfe brauchen und dass wir die Lasten mittragen. Und diese Last können wir nicht im Fleisch tragen. Es funktioniert nicht. Denn das Fleisch rühmt sich, das Fleisch will Ehre, will Anerkennung, will Bestätigung. Und sei es, auch wenn es christlich aussieht, sei es, wenn es religiös aussieht, spielt keine Rolle. Das ist das, was das Fleisch ausmacht. Aus dem ersten Johannesbrief haben wir das gelernt, dass das, was die Welt ausmacht, es ist ja Begierde des Fleisches, Begierde der Augen, Hochmut des Lebens. Das charakterisiert die Welt und das ist das, was das Fleisch ausmacht. Da findet das Fleisch einen Widerhall und darum funktioniert Fleisch und Welt so wunderbar, weil genau diese Dinge liebt das Fleisch. Augen, Begierden des Fleisches und eben Hochmut des Lebens, das heißt Stolz, Anerkennung, Bestätigung, all diese Dinge. Und Paulus sagt, lasst uns danach nicht trachten. Wenn wir danach trachten, können wir anderen nicht helfen. Also wenn es immer dabei um uns geht, Und unser Stand, unsere Meinung, unsere Position, was wir davon haben oder nicht haben, können wir anderen nicht helfen. Wir sind gerade in diesen Dingen intensiv unterwegs, in der Liebe Gottes, was sie bedeutet. Und wir verstehen, das ist eine aufopfernde Liebe. Das heißt, die Last des anderen können wir nur tragen in der Weise, wie Christus getragen hat, in der Gesinnung des Christus, wenn wir bereit sind, uns aufzugeben, aufzuopfern. Und das ist in gewisser Weise, was Paulus hier nochmal im letzten Abschnitt deutlich machen möchte. Er zeigt, was ist aber die Motivation dieser Lehrer, dieser Judaisten. Das heißt, Lehrer, die aus Jerusalem kamen, die aus dem Judentum kamen, sich als Brüder ausgegeben haben, die sich als Brüder bezeichnet haben. Paulus sagt im Galaterbrief, aber falsche Brüder waren. Und aber ein Evangelium gepredigt haben, in dem es eingefordert wird, dass man sich beschneiden lässt, dass man das Gesetz hält. Und da in einer Härte, in einer Verurteilung. Und Paulus geht eben hin und zeigt nochmal, was braucht das? Was braucht das, um die Lasten tragen zu können? Und das ist alles andere als Ruhm. Es ist alles andere als eitle Ehre, persönliche Ehre trachten. Sondern da geht es, das ist der Weg der Selbstverleugnung. Und der Weg der Selbstverleugnung geht immer übers Kreuz. Und das ist, warum er dann hier darüber nochmal übers Kreuz spricht und dann im Gegensatz zu den falschen Lehrern, zu diesen judaistischen Lehrern, sein Motiv nochmal deutlich macht. Also was treibt ihn an? Was ist seine Motivation? Was ist sein Anliegen? Warum tut er das, was er tut? Warum schreibt er diesen Brief? In welcher Art und Weise schreibt er diesen Brief? Und als Gegensatz zeigt er ihnen diese Lehrer, die sie da haben und sagt, schaut mal, warum sie das tun. Vergleicht das mal. So, worauf wollt ihr hören? Was wollt ihr glauben? Und das ist so wie eine persönliche Unterschrift. So äußert er am Ende nochmal sein Anliegen und fordert die Galater nochmal dazu auf, es zu prüfen, in der Hoffnung, dass sie erkennen, dass das, was sie tun und warum sie es tun, nicht aus Christus ist. Das kann nicht das Evangelium sein, das kann nicht im Geist sein, sondern das ist im Fleisch. Und beginnt, und das ist dann Kapitel 6, Vers 11, beginnt so, dass er sagt, seht, mit welchen großen Buchstaben ich geschrieben habe. Ich habe gesagt, dass in der Theologie und bei den Auslegern da so viele verschiedene Meinungen gibt, was das bedeutet, warum Paulus diese großen Buchstaben verwendet hat. Ich denke, meine Position ist, dass wir uns auf die ganze Spekulation nicht einlassen müssen. Das trägt auch nicht zum besseren Verständnis, ob er jetzt schlechte Augen hatte oder nicht. Und diese Dinge, das ist nicht die Botschaft hier. Sonst hätte er auch in anderen Briefen das auch, wenn er gesagt hat, mit eigener Hand geschrieben, hätte er das auch erwähnen können und sollen. Hat er nie getan. Nur an dieser Stelle schreibt er, schaut euch diese. Und das hat mehr diesen Charakter. Ich schreibe es euch echt nochmal deutlich. So, ich bitte, schaut euch nochmal genau an. Schaut hin, schaut euch diese falschen Lehrer an. Schaut euch diese judaistischen Lehrer genau an. Ich schreibe euch nochmal mit großen Buchstaben. Schaut mal, warum tun sie das, was sie tun? So, versteht ihr, er hat alles gesagt, er hat alles erklärt. Er hat das Evangelium in einer wunderbaren, tiefen Art und Weise erklärt. Hat die Notwendigkeit oder den Nutzen des Gesetzes vor Augen gemalt. Die Unmöglichkeit, diese Dinge zu verbinden. Und jetzt sagt er, bitte schaut nochmal Ihre Motive an. Warum machen Sie das? Wie gehen Sie selbst mit dem Gesetz um? Was treibt Sie an? So, das ist der persönliche und der Dringling, der Appell, den er am Ende nochmal startet. Das ist so der Schluss, der aber es wirklich in sich hat, weil er da nochmal sein Herz da ausschüttet und ihnen es wirklich deutlich macht, dass sie wirklich da aufpassen sollen. Ich habe in der letzten Bibelstunde schon gesagt, für mich sind das drei Dinge, auf die er eingeht. Drei Dinge, von diesen drei Dingen, die er den Galatern zeigt und diese falschen Propheten, diese judaistischen Lehrer überführt. Und das erste ist ihr Hochmut oder Stolz. Das ist diese eigene Ehre suchen. Das zweite, es ist ihre Feigheit. Das ist überhaupt keine Leidensbereitschaft. Überhaupt keine Leidensbereitschaft für das Evangelium zu leiden. Das auf sich, die Kosten und auf sich zu nehmen. Sind sie nicht dazu bereit. Und das dritte ist ihre Heuchelei. Sie fordern etwas und reden von etwas, von dem sie selbst nichts tun und nicht halten und nicht mal können. Aber sie fordern etwas ein, was sie selbst nicht tun. Und das ist Heucheln. Ja. Und von über diese drei Dinge redet Paulus jetzt hier, zeigt es ihnen nochmal vor Augen, sagt, schaut euch das an. Und dann geht er hin und sagt, und jetzt guckt mal, ich sage euch, was meine Motivation ist. Das ist dann ab Vers 14. Von daher, in ein paar Anmerkungen, in ein paar Hinweisen, einige Bibelstellen wollen wir dazu uns noch gemeinsam anschauen. Lasst uns diese Verse jetzt durchgehen ab Vers 12 und zuerst uns anschauen, was die falsche Motivation oder der Antrieb dieser judaistischen falschen Lehrer. Was treibt sie an? Das erste ist Hochmut. Vers 12, da heißt es, so viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch beschnitten zu werden. So viele im Fleisch, das ist das Thema, das durch den Galaterbrief sich durchzieht, Geist und Fleisch, das sind zwei verschiedene Dinge. Und Paulus sagt, ihr Antrieb, das, was sie tun, der Grund, warum sie von euch fordern, das Gesetz zu halten, ist fleischlich, ist nicht geistlich. Das heißt, ihre Motive und ihr Anliegen ist im Fleisch verankert. Und fleischlich bedeutet aus eigener Kraft, das kennen wir, fleischlich bedeutet auch in aller Schwachheit, wissen wir auch, in der gefallenen Natur bedeutet im Fleisch, fleischlich bedeutet aber genauso in dieser gefallenen Natur mit all den Begierden, mit all den Wünschen, mit all den Neigungen, mit all diesen Prinzipien dieser Welt. Und Paulus unterstellt ihn nicht, er sagt es ihnen, und wir werden es gleich sehen, das hat Jesus genau das Gleiche getan. Und Paulus sagt, das, was ihr Anliegen ist, nicht geistlich. Schaut mal, so viel im Fleisch gut angesehen sein wollen. Bei wem gut angesehen sein wollen? Bei wem wollen sie Anerkennung? Bei wem wollen sie Ruhm? Und das ist der Punkt, ist ihr Anliegen wirklich Gott zu gefallen? Ist ihr Anliegen wirklich für Gottes Gerechtigkeit zu kämpfen? Ist es wirklich, weil sie für die Heiligkeit des Gesetzes sich so einsetzen? Ist es wirklich diese Motivation, warum so stark auf das Gesetz gepocht und es eingefordert wird? Und das ist nämlich die Verführung. Und er sagt, wer hat euch verzaubert? Das ist auch die kommen in einer Haltung, in einer Strategie, in einer Lehre, in einer Darbietung und kämpfen so fürs Gesetz und sagen, wie wichtig es ist. Ich habe euch am Anfang des Studiums vor 2,5 Jahren ein, zwei Sachen vorgelesen von solchen Briefen, wie einer dann eingefordert, dass wir als Christen das alles halten sollen. Und das, Paulus schreibt an die Kolosser, das hat alles einen Anschein von nicht, Demut und nicht verschonen des Leibes, das heißt, sich wirklich für die Sache hingeben, aber in ihrer eigenen oder in der wahren Motivation geht es nicht um Gott. Ihr Ruhm und ihre Anerkennung, die wollen sie nicht von Gott, sie wollen sie von den Menschen. Das ist, was sie antreibt. Das heißt, gut dastehen. Gut dastehen, Anerkennung bekommen, Bestätigung bekommen, Ansehen bekommen, Einfluss, all diese Dinge, ihre wahre Motivation. Und das ist so das Schwierige und das aber auch das Tückische. Diese falschen Lehrer, die das Gesetz einfordern, präsentieren sich als die Frommsten und man denkt, guck mal, die kämpfen doch für die Sache Gottes. Die kämpfen doch dafür und denen ist doch wichtig, dass Gott geehrt wird in dem Halten des Gesetzes. Aber in der Wahrheit, sagt Paulus, ist das fleischlich? Darf ich euch bitten, eine Hand im Galaterbrief zu lassen oder ein Lesezeichen und mal ins Matthäus-Evangelium mit mir zu gehen? Matthäus Kapitel 23. Am Ende dieses Evangeliums, Matthäus-Evangeliums, haben wir hier eine Rede Jesu vor der Endzeitrede, in der er die Jünger ihre Fragen beantwortet, beziehungsweise darauf ausrichtet, was passiert zwischen dem Zeitpunkt, in dem er gehen wird und wieder kommen wird. Aber davor hält er eine Rede, und zwar eine Rede, in der es um Wehrufe gegenüber schriftgelehrten Pharisäern geht. Und er spricht von ihnen, Kapitel 23, Abvers 1, dann redete Jesus zu den Volksmengen zu seinen Jüngern und sprach, auf Moses Lehrstuhl haben sich die schriftgelehrten Pharisäer gesetzt. Also nun, was sie euch sagen und tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken. Also er redet nicht von den Dingen, was sie über das Gesetz sagen. Zum Beispiel, dass das Gesetz heilig gerecht und gut ist oder dass das Gesetz Gottes Herrlichkeit widerspiegelt und diese Dinge sind wahr. Liebe Geschwister, nochmal als Erinnerung, damit Sie das nicht falsch verstehen. Als Gott das Gesetz gab, hat er nicht gesagt, ihr könnt es nicht halten, braucht es nicht halten, oder? Hat er nicht gemacht. Denn hätte das Gesetz seine Wirkung gehabt. Wenn Gott das Gesetz gegeben hätte und gesagt hat, ich gebe euch, das ist mein Maßstab, probiert es zu tun, das kriegt ihr ja eh nicht hin und bald kommt ein Messias und der wird eher als für tun, dann braucht ihr es nicht halten. Hätte das Gesetz seine Wirkung gehabt in der Überführung der Sünde, in Bloßstellen der Schwachheit? Niemals. Es hat nur seine Kraft darin gehabt, in dem Gebot, dass Gott sagt, ihr sollt es tun. Und das führte dazu zu der Überführung. Es war kein Angebot. Probiert es aus oder halt nicht. Das heißt, als Jesus sagt, und Jesus kam, um dieses Gesetz und diesen Maßstab zu erfüllen. Und ihr könnt euch erinnern, das Markus-Evangelium, es war immer ein Geheimnis. Es war noch nicht offenbart. Deswegen hat er immer gesagt, schweigt, schweigt. Zu den Dämonen hat er es gesagt, zu den Jüngern hat er es gesagt. In Christus Jesus hat sich aber dieses Geheimnis erfüllt und wir dürfen das jetzt erkennen und verstehen. Aber das Gesetz musste diese Wirkung haben, es musste dieses Gebot sein, es musste einen Versklaven als Zuchtmeister auf Christus hin. Versteht ihr, was ich meine? Von daher, wenn Jesus sagt, was sie sagen und lehren, macht das. Wenn sie sagen, halte das Gesetz, dann tut's. Warum? Als der reiche Jüngling kam zu Jesus und sagt, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was hat Jesus gesagt? Was fragst du mich? Du kennst doch, was steht im Gesetz? Tu das, tu das, tu das. Jesus hat es gesagt, mach's doch. Er sagt, ich habe es gemacht, habe alles erledigt, wo liegt das Problem? Versteht ihr? Bei ihm hat das Gesetz nicht das bewirkt. Dann hat Jesus eine Stufe nachgelegt und ihm aufgezeigt, du hältst nicht das Gesetz. Zum Beispiel liebst du deinen Nächsten nie wie dich selbst. Du bist nicht bereit, ihm etwas von dir abzugeben. Du hältst nicht das Gesetz. Du denkst, dass du es hältst. Du hältst nicht. So gebraucht Jesus das Gesetz. Versteht ihr? Also, das Gesetz ist zur Zeit Jesu und unter den schriftgelehrten Pharisäern von Mose an war gegeben, denn das Gesetz war bis auf Mose. Gnade und Wahrheit ist in Christus geworden. Da kam die Gnade. Und da, als Jesus sagt, was sie lehren, ja, aber jetzt möchte ich sagen, aber tut nicht, was sie tun. Was machen sie? Lesen wir weiter. Vers 3. Aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Versteht ihr? Die setzen sich hin, geben sich als Eiferer für das Gesetz, als Einforderer des Gesetzes, aber sie tun es nicht. Das ist die ganze Tragik. Und ich sage euch ehrlich, das ist die ganze Tragik von all diesen Gemeinden, und ich nenne sie jetzt Gesetzlichen, an das Gesetz gebundenen, von allen die bis in die kleinsten Dinge Sachen einfordern, die über das Gesetz übrigens hinausgehen, das heißt Lehren der Menschen, der Ältesten und Satzungen der Ältesten, das heißt jeweils der Generation, die einfordern, das darfst du nicht, das musst du, von Kleiderordnung bis was weiß ich nicht, Farbe, wie man mit Dingen umgeht dieser Welt, ihr kennt all diese Dinge. Sie fordern es ein und die ganze Tragik ist, aber sie halten es selbst nicht. Und die Geschichte und die Zeugnisse, die ich gehört, erlebt und gesehen habe, sprechen Bände, dass gerade die das einfordern, da kommen Dinge heraus, das schaudert es ein. Die nach vorne hin die größten Ethiker und Moralapostel waren, kriegst du mit, was für ein Leben sie führen. Nach vorne hin in aller Keuschheit und Disziplin, und dann hört man wirklich schlimme, schlimme Dinge. Ich kann bei der katholischen Kirche anfangen, zu der evangelischen weitergehen und glaubt mir, unter den Freigemeinden und Freikirchen, dass sowas nicht passiert. In den ganzen Sektenstrukturen. Aber ein Anspruch, eine Einforderung, ein Maßstab, tun es nicht. Jesus sagt weiter zu ihnen, Vers 5, und jetzt schaut mal, warum fordern sie das Ganze ein? Warum diese Strenge, warum das alles? Vers 5, alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Das waren Zeichen für Frömmigkeit. Je breiter die Gebetsriemen und die Quaste, umso frömer war er, je intensiver das Wippen beim Gebet, umso eifriger, je mehr in Ekstase, umso frommer. Reist man nach Jerusalem und geht mal an die Klagemauer und ihr werdet dieses Schauspiel sehen. Vers 6. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählen und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten und von Menschen Rabe genannt zu werden. Das ist, was sie suchen. Sie suchen nicht wirklich Gottes Ehre. Das ist ihr Anliegen, nicht wirklich in erster Linie Gott zu gefallen, wirklich das Gesetz zu halten. Die haben nur ein Anliegen. Ruhm, Anerkennung, Ansehen. Ihm ist wichtig, dass man sie grüßt und sagt, oh Rabbi, Achtung bekommen, Wertschätzung bekommen. Das sind fleischliche Motive. Fromm verpackt, Menschen, die in der Welt sind oder in weltlichen Strukturen, die machen das genau das Gleiche, nur halt auf ihrem Gebiet. Aber da ist halt normal, gell? Das gehört dazu. Das ist so. Hier aber unter einem Denkmantel der Demut und der Selbstverleugnung und der Kasteiung, aber letztendlich geht es darum, der Erste zu sein. Die Plätze zu haben, wo man sie sieht, Ehrenplätze zu bekommen. Die ganze Geschichte, ich möchte hier nicht zu arg abschweifen und zu persönlich werden, aber wenn ich immer wieder mitbekomme, dass zum Beispiel Gemeinden eingeweiht werden, dann baut jemand ein Gemeindehaus und dann wird ein Riesending draus gemacht. Ein Werk wird gegründet, wird eine Riesenfeier. Und was ist ganz wichtig an solchem Tag? Große Namen müssen eingeladen werden. Große Personen müssen kommen. Von der Obrigkeit, vom Bürgermeister, der eigentlich vom Glauben nichts zu tun haben will, aber anscheinend ist es sehr wichtig und ihr Wort und dann in der Gemeinde, bis hin dann zu irgendwelchen großen Namen der Christenheit. Ganz wichtig. Dann wird es eingesegnet, dann ist es gesegnet, dann bekommt es Anerkennung und Bestätigung. Und wo sitzen sie? Seid mir nicht böse. Mein ersten Predigtdienst in dieser Gemeinde, meine erste Predigt gehalten habe, saß ich hier vorne. Herr Viktor, da saß ich auf dem Tisch mit schön gehäkelter Decke. Dieser stand irgendwo mal da, weil wir beide gesagt haben, wir wollen nicht da sitzen. Haben das Ding dahingestellt. Bin so froh, dass er nicht mehr da steht. Wie auf dem Präsentierteller. Und dann geht man hinein, kurz vor der Gottesdienst. Und dann geht man hier raus und alle jetzt kommen der Klerus kommt raus. Jetzt haben sie gebetet und jetzt sind sie jetzt im Heiligenschein. Dann setzen sie sich da. Hey, das geht nicht. Also wir meinen, das widerstrebt mir. Ich nochmal, seid mir nicht böse. Aber ich beobachte das immer und immer wieder. Es geht um Anerkennung. Anerkennung. Einer meiner Vorbilder im Predigtdienst, der erfuhr das Gleiche und las ich später in seine Biografie und seine erste Amtshandlung war, er sagt, ich setze mich da bei den Schafen und ich bin eins vor den Schafen. Damit ich schnell bei der Kanzel bin, sitze ich halt hier vorne. Aber ich sitze bei den Schafen und nicht hier als Klerus, vorne als... Nein, nein. Das ist aber ganz oft das in diesen Traditionen, in diesen Darstellungen, es geht um Anerkennung, Wertschätzung, Ehre bekommen. Absolut fleischlich. Ganz ehrlich, wer in dieser Gesinnung ist, ist er bereit, den Weg der Demut zu gehen? Sich zu erniedrigen, sich zu verleugnen? Und dem anderen die Lasten zu tragen? Nee. Der guckt von oben herab. Von daher, Jesus spricht sehr, sehr klar über das, was sie tun. Macht ein Lesezeichen, wir kommen gleich dahin zurück, weil das gibt noch einiges zu lesen zu diesem Abschnitt hier. Wir kommen gleich zu Matthäus 22. Ich lasse an diesem Punkt unterbreche ich, gehen wir wieder zum Galaterbrief. Und zwar darum, also warum tun sie, so viele im Fleisch angesehen sein wollen, sie nötigen euch, beschnitten zu werden. Also ihre Grundmotivation, ihr Hauptanliegen ist Selbstdarstellung. Und ich bin davon überzeugt aber, dass das Mittel der Selbstdarstellung das Gesetz ist, nicht das Gesetz per se ist, Missbrauch des Gesetzes ist. Sie gebrauchen das Gesetz nicht gesetzmäßig, wie es eigentlich gedacht ist, sondern zu ihren eigenen Zwecken. Ich sage immer wieder, das Gesetz ist dann die Peitsche, damit die Schafe das tun, was der Klerus verlangt. Dann wird Druck ausgeübt. Und zwar wie? Mit dem Gesetz Gottes. Und wisst ihr, was die Schafe machen? Sie kriegen Angst, denn sie wollen Gott verherrlichen. Sie wollen zur Ehre Gottes leben und ihnen wird gedroht. Ihr verliert das ewige Leben, ihr verliert das Heil, ihr verliert Segen, ihr werdet nicht gesund, ihr werdet kein Reichtum haben, keine Kinder, all diese Dinge. Permanent wird Druck ausgeübt, wenn du das nicht tust, wenn du das nicht tust, wenn du das nicht tust, wie du dachtest. Weil Gott hat ja gesagt. Und dann wird das Gesetz missbraucht. Für ihre eigenen Mittel, für ihre eigenen Zwecke, zu ihrem eigenen Ruhm, zu ihrer eigenen Darstellung. Und ich sage, das ist die Peitsche. Was, du hast noch nicht gespendet? Schlagt auf. Was steht über den Zehnten? Und dann predigt man lange über den Zehnten, dass man den Zehnten zu geben hat. Und dann, wenn man nicht gibt, dann kein Segen und so weiter. Sobald die Leitung in angegriffen wird. Was holt man dann? Bibelstellen natürlich, wo das heißt, aber hier, du. Weißt du, was der Miriam passiert ist, als sie sich dann widersetzt hat gegen Mose? Also, willst du Ausschlag haben? Pass auf. Oh, ich will keinen Ausschlag haben. Das sind jetzt vielleicht ein bisschen gar überspitzt, aber der Geist und die Intention ist die gleiche. Das heißt, das Gesetz wird genommen und als Mittel zum Zweck missbraucht, um ihre eigenen Motive und ihre eigenen Anliegen durchzubringen. Und das ist das, was ich sage, das ist geistlicher Missbrauch. Denn die Unmündigen können es nicht unterscheiden. Die Unmündigen haben wirklich das Anliegen, Gott zu dienen. Und sie denken auch, dass aber ihre Hirten und ihre Lehrer und diese judaistischen Lehrer ja eigentlich doch ein Anliegen haben. Sie haben doch ein Anliegen, dass wir heilig leben. Sie haben doch ein Anliegen, dass wir keine Sünde. Das ist doch gut. Und sie sehen nicht die Verführung. Und die tun mir leid. Die werden verführt, sind verführt. Schaut mal, was sie tun. Hier heißt nochmal Vers 12. So viele im Fleisch angesehen werden sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden. Was tun sie? Sie nötigen. Man kann dieses Wort verschieden übersetzen. Man kann sagen, die zwingen euch. Ich finde das Nötigen gut. Wisst ihr, dass in Deutschland Nötigung ein Strafbestand ist? Ja. Je nach Härtegrad entweder 3 Jahre Freiheitsstrafe oder hohe Bußgeldstrafe. Es steht für Nötigung. Wirklich. Dann habe ich darüber nachgedacht. Junge, habe ich da, wie viel Strafbestände entstehen in sogenannten sektiererischen Gemeinden und Strukturen. Denn die Nötigung ist folgendes, ich habe mir sogar rausgeschrieben, ist, wenn man rechtswidrig mit Gewalt oder mit Androhung, das heißt Androhung zu Übel, Androhung mit Konsequenzen drohen, psychischen Druck ausüben, jemanden zu einem Übel, zu einer Haltung, zu einer Duldung oder Unterlassung drängt. Das ist Nötigung. Das heißt, wenn man einen Menschen in einem ob Gewalt, und es gibt psychische Gewalt und es gibt körperliche Gewalt, aber dazu bringt, dass er etwas tut, was er nicht tun darf. Etwas tut, was er nicht tun soll. Dass er vielleicht auch nicht tut, das, was er aber tun soll. Das ist Nötigung. Und das geschieht in der Welt durch Androhung mit Gewalt, mit Erzwingen von Gewalt, mit Waffen und all diesen Dingen. Und es geschieht in der psychischen Art und Weise, in der geistigen Art und Weise. Und das ist das, was die hier machen. Sie bringen Kinder Gottes dazu, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollen, beschneiden zu lassen. Unter Androhung der Konsequenzen, Verlust des Heils. Die spielen mit ihrer Gewissheit. Die spielen mit ihrem Heil. Die spielen mit ihrem Frieden. Und sie gebrauchen das und greifen ihr Gewissen an und sagen, du gehst verloren. Versteht ihr? Und diejenigen, die nicht fest sind, die beginnen zu zweifeln, die beginnen Ängste zu haben und sagen, oh, ja, ich will doch nicht verloren gehen. Und dann tun sie es. Sie nötigen sie. Das ist Nötigung, was sie machen. Ihr würdet hier einen Einblick in die Seelsorge haben, in der Art und Weise, was ich immer wieder erlebe. Da würdet ihr verstehen, warum ich dafür so kämpfe und warum ich über diese Dinge so rede. Menschen tun mir leid. Ich erlebe Menschen, die in einen geistlichen Burnout geraten. Sie haben Angst in jedem, was sie tun. Sie begehen Sünde. Sie brechen völlig zusammen, dass sie am Ende nichts mit Gott, mit nichts zu tun haben wollen. Sie haben einfach Angst, sie gehen verloren, aber sind zu müde und haben keine Kraft, das zu tun, was permanent von ihnen gefordert wird. Sie können es nicht mehr. Neulich sprach ich mit so einer Person und dann erklärte ich, aber Jesus ist doch für dich gestorben, für alle Sünden. Du brauchst keine Angst haben. Wenn du in Christus Jesus bist und an ihn glaubst, gehst du nicht verloren. Ja, aber wenn das, ich sage nein. Wie? Nein. Ja, ich hab dann gesagt, hör auf zu kämpfen. Hör auf zu kämpfen. Ja, aber dann werde ich sündigen. Dann habe ich gesagt, ja und? Als ich das sagte, ist diese Person zusammengebrochen und hat nur noch geweint. Wie sagst du na und? Das ist in ihrem Denken, das war wie? Die ist zusammengebrochen. Dass ich ihr sage, ist nicht schlimm. Ihr versteht, was ich sage? Ich will die Sünde nicht verharmlosen. Aber unter so einem psychischen Druck zu sein, das ist geistlicher Missbrauch. Geistlicher Missbrauch. Das ist Nötigung. Diese Schafe tun mir wirklich vom Herzen leid. Und dabei geht es ihnen nicht darum, den Menschen zu helfen. Es geht ihnen wirklich nicht darum, dass sie heilig sind. Es geht darum, dass sie Anerkennung haben, dass sie Bestätigung haben. Das sind dann die Gurus. Das sind dann die, auf die wird geschaut. Und alle denken, die sind doch so fleißig und die sind doch so gut. Und die haben doch so ein gutes Anliegen. Wie viel Schaden wird da angerichtet? Großer Schaden. Es ist Nötigung. Also, was ist ihre Grundmotivation? Ehre, eigener Ruhm. Es geht um sie. Ihnen geht es nicht um die Menschen. Ihnen geht es nicht um die Menschen. Es geht, wie sie dastehen, vor den Menschen. Menschen, wir sprachen schon darüber in einem anderen Abschnitt, Menschen sind ein Mittel zum Zweck. Man braucht viele Menschen, damit man dieses Leben leben kann. Will man viel Anerkennung, dann holt man sich viele Menschen. Damit man die Menschen aber bei sich behält, braucht man Mechanismen, braucht man Werkzeuge, damit sie nicht einfach weggehen und merken, hey, das passt ja nicht. Also wird Druck ausgeübt. Wenn du gehst, ganz ehrlich, was ist eine der größten Sünden, die man als Gemeindeglied einer freien Gemeinde tun kann? Eine Gemeinde wechseln und in eine andere gehen. Es ist schlimmer, wie wenn man, keine Ahnung, das, was ich macht. Das ist so die Schlimme. Wie, du gehst dahin. Du wechselst die Gemeinde, du Verräter. Das ist eine weit größere Sünde als Ehebruch, als Habsucht, als Hochmut. Katastrophe. Entweder sind wir ein Leib, oder? Oder nicht? Das ist nur ein Ort. Das ist nur ein Ort, ein Gebäude. Aber wenn da Kinder Gottes sind und hier Kinder Gottes sind, das ist ja ein Leib. Wäre es schlimm? Die eine Hand geht hier rüber und die geht rüber. Wäre das schlimm? Nein. Es ist ein Leib. Da kann ich sagen, du schlimme Hand. Wie kannst du ihr nur die Hand reichen? Was haben wir für ein Verständnis? Aber warum? Warum ist es so? Ich sag euch, man hat Riesengebäude gebaut. Ja, wer wird es finanzieren dann, oder? Man hat einen Riesenapparat aufgebaut, wer wird das tragen? Man hat eine Position sich erarbeitet, ja, aber dann bin ich ja, da muss ich wieder arbeiten gehen. Die Motivation ist eine ganz andere. Also das Mittel ist Ernötigung, geistlicher Druck und das Werkzeug dazu ist das Gesetz, denn es eignet sich dafür, denn da steht, du sollst. Punkt. Kein Platz für Gnade, kein Platz für Barmherzigkeit, kein Platz für Langmut, kein Platz für Sanftmut. Kein Platz für Meilen gehen. Kein Platz dafür. Entweder du tust es oder du tust es nicht. Das ist das Gesetz. Und darum wird das gerne genommen. Aus diesem Grund. Und meistens reicht es ja nicht, gell? Also macht man neue Gesetze, mehr Gesetze, größere Gesetze. Was ist das Ziel? Schaut mal mit mir Vers 12. Was ist das Ziel? Also die Motivation verstehen wir. Ehre. Das Mittel verstehen wir auch. Nötigung. Was ist das Ziel? Nur damit sie nicht um des Kreuzes willen verfolgt werden. Wer sie? Schaut mal, hier redet Paulus nicht von den Gläubigen. Er sagt nicht, sie zwingen euch zu beschneiden, damit ihr nicht verfolgt werdet. Ich meine, selbst das wäre ja schon, wenn ich so ein bisschen Hirtendienst. Das heißt, man hat Angst, ihr werdet verfolgt, also komm, lasst euch beschneiden. Hauptsache, ihr werdet nicht verfolgt. Wäre auch falsch, aber das ist nicht mal ihr Gedanke. Ihr werdet verfolgt. Sie sollen nicht verfolgt werden. Hier steht, damit sie, wer sie? Das sind die falschen Lehrer. Damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Sie haben einen Grund, warum sie anfangen, das Gesetz wieder zu lehren. Sie schließen sich der Gemeinde an. Warum? Ich sage immer wieder, weil man nirgendwo so schnell an Macht, Stellung und Geld kommen kann wie in der Gemeinde. Man musste sich nur eine eigene Gemeinde gründen, eine eigene Sekte gründen und um sich herum bauen und dann das so anstellen und dann funktioniert es. Tausendfach gemacht. Warum? Weil wir suchen ja permanent Älteste, richtig? Wir ringen, wir beten und wer könnte? Und wer will? Jetzt muss nur einer kommen, denn ich will. Oh, endlich wieder einer. Zack, ist er an dem Punkt. Deswegen ist es wichtig, man prüft, bewähren und so weiter. Aber es ist nirgendwo so, also in der Firma, im Beruf, da musst du was weiß ich alles vorweisen, um irgendwo Karriereleiter hoch in der Gemeinde. Geht schnell, warum? Weil natürlich die Not und Bedarf so hoch ist. Und man allein das alles nicht schafft. Also ist man froh um jeden, der in irgendeiner Weise Verantwortung übernimmt. Also schließen sich falschen Brüder an. Und dann aber, wenn du als Evangelium, also in eine Gemeinde Jesu, sich als Bruder bezeichnest, dann gibt es eine Botschaft. Und liebten alle die Gemeinde, lieben alle die Gemeinde. Von wem wurde die Gemeinde als erstes verfolgt? Wer hat sie gehasst von Anfang an? Das waren die Juden. Warum? Weil sie den Christus getötet haben, zusammen mit den Nationen. Weil sie ihn gehasst haben für seine Botschaft. Weil sie ihn gehasst haben für das, was er war und was er brachte und was er lehrte. Sie haben ihn gehasst. Geht mit mir ins Galater Kapitel 4 und lest mit mir nochmal ab Vers 28. Vers 28, ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene, nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist auch jetzt. Wer verfolgt wen? Die nach dem Fleisch, die nach dem Geist. Und sagst, so ist es auch. So war es immer, so ist es, so bleibt es. Fleisch hasst Geist. Es wehrt. Wir haben im Galater Kapitel 5 gelesen, schlag mir das nochmal auf, ab Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch. Diese Dinge sind einander entgegengesetzt, sie funktionieren nicht zusammen, die wirken gegeneinander, das Fleisch hasst Geist. Und was ist Gemeinde? Geist, nicht Fleisch. Denn Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht erben. Jetzt ganz ehrlich, was ist einer der Schimpfwörter in der Gemeinde? Geistlich, geistlich, geistlich. Und ganz ehrlich, wer schimpft immer gegen Geistlichkeit? Die, die das Gesetz hochhalten. Immer buchstäblich, buchstäblich, irdisch, irdisch. Das ist Fleisch. Fleisch gegen Geist. Sie hassen das. Und jetzt sagt Paulus, warum machen sie das? Aus einem Grund, warum fordern sie eigentlich das Gesetz? Selbstdarstellung, ja. Aber sie sind nicht bereit zu leiden. Die sind nicht bereit, die Kosten zu bringen. Warum? Wenn sie für das Evangelium einstehen, dann werden sie verfolgt werden. Von denen, warum? Von den Juden, von denen Gesetzeslehren. Warum? Weil sie genau wissen, das Kreuz Christi, die Botschaft des Evangeliums, ist nicht vereinbar mit dem Evangelium. Und die sagen, hey, wenn ich aber jetzt sage, hey, das Gesetz halten, dann werden sie nichts gegen mich haben. Nochmal, ich sage euch, wo unterscheidet sich unser Evangelium, wenn wir lehren, dass das Gesetz notwendig ist und wir müssen es halten, wir müssen die Passafeste halten, all das? Werden wir ein Problem mit den Juden kriegen? Niemals. Niemals. Ja, warum denn auch? Sie halten doch das Gesetz, Reinheitsgebote. Wunderbar. Willkommen, Proselyten. Sag mal so, gell? Ja, noch taufen und beschneiden und alles klar. Also, seid jetzt welche von uns. Es gibt da keinen Unterschied mehr. Es gibt keinen Anstoß. Es gibt kein Ärgernis. Kapitel 5, Vers 11. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich dann verfolgt? Paulus sagt nicht, er predigt Beschneidung. Auch wenn es manche so auslegen. Das stimmt nicht. Paulus sagt, Leute, wenn ich Beschneidung predigen würde, würde ich dann verfolgt werden? Natürlich nicht. Wurde Paulus verfolgt? Permanent. Warum? Weil er die Beschneidung nicht predigte. Denn jeder, der die Beschneidung predigt, wird nicht verfolgt. Da gehört einer zum Judentum dazu. Und sie wollten nicht den Preis zahlen. Sie wollten Ruhm, sie wollten Anerkennung, sie wollten all die fette Milch, wie wir in Jeremia lesen. Die Hirten. Sie wollten das Fleisch, die wollten die Milch, die wollten die Wolle. Aber sie wollten keinen Preis dafür zahlen. Kein Leiden, keine Schmerzen, keine Konsequenzen, keine Kosten. Die sind die Empfangenden. Und für sie bedeutet aber, ein Teil der Gemeinde, das Evangelium zu sein, ja, die werden verfolgt. Nein, dazu sind sie nicht bereit. Die einfache Lösung, lasst uns das Gesetz lehren, lasst uns das Gesetz halten, dann haben wir keinen Stress. Wie oft verhält sich so die Gemeinde und die Kirche? Der Zeitgeist kommt, der Zeitgeist geht und bestimmte Überzeugungen, Positionen, was alles richtig und falsch ist. Und damit keine Verfolgung entsteht, damit keine Konsequenzen gibt, damit keine Schwierigkeit gibt, dann passt man sich an, oder? Das ist genau die gleiche Haltung. Ja, das ist auf einmal Homosexualität kein Problem. Gleichgeschlechtlichkeit, all diese Gender-Geschichte. Auf einmal ist, wer sind die Vorreiter? Wer sind die Ersten, die die Fähnchen dafür schwingen? Warum? Weil es die Wahrheit ist, von wegen. Sie biegen sich zurecht. Warum? Sie sind nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen dafür. Eventuell verfolgt zu werden, Leiden zu erleben. Also passt man sich an. Das ist, was sie tun. Das ist der Grund, warum sie es tun. Sie wollen nicht dafür leiden. Sie wollen für das Evangelium nicht leiden. Sie wollen für Christus nicht leiden. Dazu sind sie nicht bereit. Im Gegensatz zu dem Apostel Paulus. Er rühmt sich nur einer Sache und des Kreuzes. Was bringt einem das Kreuz? Tod, Verleumdung, Verlust. Also spricht er darüber und macht deutlich, warum sie diese Dinge tun. Also er deckt ihre Motive auf Hochmut, Stolz. Er zeigt, welche Mittel sie dazu gebrauchen. Und er sagt, das ist Nötigung, das ist wirklich gewaltantuend. Und dann sagt er, warum? Das ist ihre Feigheit, ihre absolute Null-Leidensbereitschaft, keine Leidensbereitschaft. Sobald es uns etwas kostet, sobald leiden, dann nicht. Jetzt nochmal, um den ganzen großen Kontext nochmal zurückzuholen. Aber wie soll man dem anderen helfen und seine Last tragen, wenn man nicht bereit ist zu leiden? Wie? Funktioniert nicht. Wenn der eine nur dafür mich da ist, damit ich von ihm profitiere, wer wird von diesen bereit sein, die Last auf sich zu nehmen und zu tragen? Sagt, nein, ihr seid ja wegen mir da. Ihr seid wegen mir da. Und versteht ihr, warum so Gemeinde nicht funktioniert? Und wenn der Kopf hier stinkt, was glaubt ihr, wie der ganze Fisch dann verdorrt ist. Wenn die Gemeinde darin besteht und eben, dass der eine für mich da ist, dann ist das eben nicht die Gesinnung Christi. Und wir können anderen nicht helfen. Das bedeutet, wir können nicht im Geist wandeln. Wir sind auch nicht durch den Geist dann geleitet, nämlich durchs Fleisch, wenn es um uns und unsere eitle Ehre geht. Und Paulus sagt, lasst uns nicht so wandeln, denn das machen die. Die falschen Lehre machen genau das. Sie wandeln in dieser Art und Weise. Schaut mal, was sie noch tun, Vers 13. Also wir werden nächsten Dienstag noch einmal Galaterbrief machen. Schön! Ich war heute schon ein bisschen traurig, wirklich, war schon ein bisschen traurig. Dachte, ich gehe durch, dann sind wir durch, aber ich habe noch mal. Vers 13. Denn auch sie, wer sind sie? Die falschen Lehrer. Schaut mal, deswegen, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden, Vers 12, und dann, denn auch sie, das sind diese falschen Lehrer, das sind die Judaisten, denn auch sie, die beschnitten sind. Schaut hier, die haben sich schon beschneiden lassen. Warum? Sie wollen keinen Stress. Keine Konfrontation. Hey, lasst uns über diese ganze Thematik nicht reden. Weil das bringt Spannungen. Das ist schwierig. Versteht ihr? So alles so weit runterbrechen, damit wir alles Harmonie und Liebe, aber über diese Dinge nicht reden, weil es gibt Konflikte. Keine Leidensbereitschaft. Wie viele Gemeinden wollen Wahrheiten des Evangeliums nicht ansprechen, weil sie Leiden bringen werden. Sie bringen Leiden. Aber man will keine Leiden, denn man hat ein falsches Verständnis von Liebe und Harmonie, also keine Dinge ansprechen. Leiden? Nein. Fürs Jesus leiden? Nee. Fürs Evangelium? Nee. Aber schöne Gemeinschaften, schöne Gemeinde haben? Ja. Denn auch sie, die beschnitten sind, die haben die Entscheidung schon getroffen. Aber das heißt, sie haben beschneiden lassen und sagen, wir halten das Gesetz. Für sie ist es ist so absurd, aber in ihrem Verständnis ist, sie haben sich beschneiden lassen, sie sind so konform. Die sind jetzt die Frömmsten. Bist du beschnitten? Ja, alles klar. Wie er lebt, was er tut, was er nicht tut, spielt keine Rolle. Hauptsache, du bist beschnitten. Hauptsache, du bist in dieser Gemeinde. Hauptsache, trägst diesen Namen, was auch immer. Letztendlich, was aber im Inneren ist, ob man wirklich im Willen Gottes lebt, spielt keine Rolle. Das Äußere muss stimmen, denn das Fleisch ist das Äußere. Die Schrift sagt, aber nicht die äußere Beschneidung ist etwas, sondern die innere. Was macht das Judentum aus? Was macht die Gesetzeslehre aus? Geht man wieder zurück zum Matthäus-Evangelium. Lest mit mir ab Vers 13. Weh aber euch Schriftgelehrte und Pharisäer Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein und die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. So, dadurch, dass die unter das Gesetz bringen, verschließen sie das Reich, denn durch das Gesetz kommt keiner in den Reich der Himmel. Also, sie selbst gehen nicht hinein, weil sie dadurch nicht hineinkommen wollen, können, aber zwingen die anderen durch das Halten des Gesetzes, nötigen sie und bringen sie dazu, das zu tun, was sie nicht tun können und letztendlich verloren zu gehen. Und Jesus wird da sehr, sehr direkt. Schaut mal Vers 15. Wehe euch Schriftgelehrten Pharisäer, Heuchler, denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Und wenn er geworden ist, so macht ihr ihn zum Sohn der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Das ist, was ihr macht. Ihr macht aus Menschen Kinder der Hölle. Puh. 16. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, er ist gebunden. Narren und Blinde. Was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, denn er auf ihm ist, so ist er gebunden. Ich möchte das jetzt nicht zu tief auslegen. Es ist, Jesus wirft ihn vor, sich selbst zu betrügen. Übrigens, Gesetze einzuführen. Bei dem Tempel, ja, aber dem Gold, ihnen geht es nicht um den Tempel, sondern ums Gold. Nicht bei dem Altar, sondern man was drauflegt, weil davon kriegen sie was ab. Alles, wovon sie profitieren, darauf schwört man. Letztendlich sagt er, ihr sagt und tut etwas, und das widerspricht dem Willen Gottes. Es wird deutlich, wenn ihr weiter mit mir lest, ab Vers 19. Blinde, was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt, nämlich Gott. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem darauf sitzt. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigen Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Wisst ihr, warum sie verzehnten? Wer kriegt's? Die Chefs, die Priester, der Tempelschatz. Das machen sie nicht, um für Gott zu tun. Die wollen sich nur bereichern. Aber sie stellen das so hin, hey, du musst geben und bitte verzehnten, das ist noch nicht einfach allgemein. Da gibt es noch so viele Dinge, die wir verzehnten müssen. Es geht nur um Selbstbereicherung. Aber die stellen sich da als Halter des Gesetzes. Ihnen geht es nicht um Gott. Vers 24, ihr blinde Führer, die ihr die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt. Das ist echt ein lächerliches Bild, das aber so deutlich macht. Ihr tut etwas, wozu ihr einfach nicht in der Lage seid. Niemals tun könnt. Wie kann eine Mücke ein Kamel verschlucken? Sagen wir mal so, ihr habt euch etwas überhoben. Vers 25. Wehe euch, Schriftgelehrten Pharisäer, Heuchler. Denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber seid ihr voller Raub und Enthaltsamkeit. Versteht ihr, darum geht's. Raub. Er macht an all diesen gesetzlichen Dingen, die sie auflegen und was Gott gefällig darstellen, als Haltung des Gesetzes, sagt, ihr raubt. Ihr raubt die Menschen aus. Sogar die Witwe raubt ihr aus. Ihr seid Räuber. Ihr seid einfach Räuber. Und missbraucht Gott den Tempel, den Altar für eure eigenen Zwecke. 27. Wehe euch, Schriftgelehrten Pharisäer, Heuchler. Denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll Totengebein und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das ist das. Von außen seht ihr so aus, inwendig seid ihr tot. Geht mal zum Galaterbrief. Vers 13 noch einmal. Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen. Damit sie sich eures Fleisches rühmen. Nochmal, ihnen geht's nicht um die Menschen, sondern das, was sie durch diesen Dienst an den Menschen bekommen. In dem Fall Anerkennung. Boah, wie viel evangelisiert, wie viel hast du zum Judentum, wie viel hast du unter das Gesetz wiedergebracht? Wow, schau mal, so viele, wow. Gewaltiger Prediger, gewaltiger Lehrer, großer Guru. Ich habe euch dieses Bild gezeigt, wie mit den Skalps, ja. Wie viel Vorhäute hast du kriegen können? Und je mehr einer hat, umso einflussreicher und begabter ist. Wie viele Menschen versklavt? Wie viel konntest du das Joch wieder auflegen? Wie viel folgen dir? Ihnen geht es um Anerkennung. Liebe Geschwister, wenn uns der Herr die Augen öffnen würde oder wenn wir die Zeit uns nehmen würden und etwas uns mit dieser Materie beschäftigen würden und ihr nur zum Beispiel die größten Kirchen, und ich rede jetzt nicht von Staatskirchen, sondern die größten Freikirchen euch anschaut, Afrika, Brasilien, USA, und euch damit beschäftigt, was da getrieben wird, dass diese Gurus, nicht nur ein, nicht nur zwei, eine ganze Flugzeug, wie nennt man das? auf jeden Fall viele Flugzeuge haben, dass die Reichtümer besitzen und von den Mitgliedern sagen, spende und ich werde dich heilen. Tu das, tu das, tu das, dann wirst du gesund werden. Riesenkirchen, Südkorea. Riesenkirchen mit den sogenannten Gurus. Und nicht nur eine und zwei werden überführt und man sieht, das sind Teufel. Das sind Teufel. Es geht nicht um Menschen, es geht nicht um ihr Heil, es geht nicht ums Evangelium, es geht nicht ihnen zu helfen, es geht ihnen nicht um Heiligkeit Gottes, es geht ihnen nicht wirklich ums Gesetz. Es geht nur im Fleisch angesehen sein wollen, damit sie sich eures Fleisches rühmen. Eure äußeren Dinge sich rühmen, der Äußerlichkeiten rühmen. Es geht immer um die äußerlichen Dinge. Darum rühmt man sich. Wisst ihr warum? Das sehen, man kann das sehen, gell? Das ist äußerlich. Was macht das Evangelium aus? Wir leben im Schauen? Nein, wir leben nicht im Schauen. Wir leben im Glauben. Leben wir im Fleisch? Nein, wir leben im Geist. Wisst ihr, warum Paulus dann später, und dazu kommen wir in der nächsten Bibel schon, sagt, liest mal mit mir Vers 15. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Darauf kommt es an. Es kommt eben nicht auf die äußerlichen Dinge an. Ob beschnitten oder unbeschnitten, spielt keine Rolle. Gott wird der beschnitten ist und zum Glauben gekommen ist, er wird ihn retten. Auch, dass er beschnitten ist. Aber er wird nicht wegen der Beschneidung retten, sondern aus und durch den Glauben. Und er wird denjenigen, der nicht beschnitten ist, auch retten. Aber nicht, weil er einfach nicht beschnitten ist und sagt, ah ja, du bist nicht beschnitten, na klar bist du jetzt gerettet. Sondern auch aus Glauben. Denn es spielt keine Rolle, beschnitten oder nicht beschnitten. Sondern der Glaube spielt eine Rolle. Die Gnade Gottes spielt eine Rolle. Eine neue Schöpfung. Und die ist nicht von dieser Welt, die ist nicht im Fleisch. Aber all diese Systeme, die werden aufgebaut, immer auf Äußerlichkeiten. Und darum ist der Druck so hoch. Nach außen hin, schöne Fassade, gesunde Familie, schön, alles so fromm und tragen all das, was man tragen muss und sagen, was man sagen muss und singen, was man singen muss. Aber innerlich kaputt. Einfach kaputt. Und nicht wenige, wenn sie die Gelegenheit haben, wenn sie es schaffen, brechen aus und wollen nie wieder was damit zu tun haben. Und diejenigen, die es nicht schaffen, weil die Bindungen so stark sind, sie gehen kaputt. Lest mit mir Vers 14, das machen wir das nächste Mal. Also so stellt Paulus die falschen Lehrer bloß. Die super frommen Judaisten aus Jerusalem, die kommen und sagen, hey, das Gesetz müssen wir halten. Er offenbart und deckt auf in der Gesinnung Christi, von der Schrift, weiß er, wer sie sind, er kennt die Motivation und er deckt sie auf, er deckt ihre Motive auf. Vers 14, das werden wir nächsten Mittwoch uns anschauen. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Was ist seine Motivation? Was ist sein Suchen nach Ruhm von dem Apostel Paulus, der so um die Galater geht? Will er ihr Ansehen, will er ihre Anerkennung? Könnt ihr euch erinnern, als ich letztes Mittwoch euch zu diesem Abschnitt hinführen wollte, habe ich schon etwas über ihn gesagt, dass Apostel Paulus in Kapitel 1 im Galaterbrief sagt, denn rede ich jetzt zu Menschen zur Liebe oder Gott? Dann sagt er, oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich doch Christi Knecht nicht. Ich rede nicht, um eure Anerkennung zu holen. Ich rede euch nicht um damit ich sage, hey, die Galatien sind immer noch hinter mir. Ja, die in Asien abgefallen, aber Galatien steht auf meiner Seite. Es geht nicht um seine Seite, es geht nicht um seine Ehre, es geht nicht um seinen Ruhm. Darum geht es gar nicht. Er sagt, wisst ihr was, ich bin dem allen gestorben. Es ist mir egal. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir diesen Dingen gestorben. Paulus sagt, der Welt und ich der Welt. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist, was ist Welt? Begierde des Fleisches, Begierde der Augen, Hochmut des Lebens. Er sagt, durchs Kreuz bin ich diesen Dingen gestorben. Die interessieren mich nicht. Mich interessiert das nicht, ob ich Anerkennung habe oder nicht. Ob ich Ansehen habe oder nicht. Ob ihr mich toll findet oder nicht. Wisst ihr, man muss sterben. Man muss das Fleisch kreuzigen. Aber das kann man nur, wenn man begreift, dass das böse ist. Dass dafür Jesus gestorben ist und ich mit ihm auch dafür gestorben bin. Wir können diese Dinge nicht frönen. Lest mit mir Kapitel 5, Vers 24. Ich nutze die Gelegenheit, nochmal den Galaterbrief zusammenzufassen. Schaut mal, Vers 24, Kapitel 5. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch seit den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Ihr wisst, dass ich Georg Müller, dass Georg Müller für mich ein großes Vorbild ist. Am Ende seines Lebens kam ein junger Mann und sprach mit ihm und hat ihn ausgefragt über seine Motive, seine Haltung und all diese Dinge. Und der Herr hat ihn groß gesegnet. Aber am Ende hat er seine Brieftasche rausgeholt und da war ein paar Euro drin, mehr nicht. So, das war, und sagt, mehr brauche ich nicht. Der Herr versorgt mich. Und dann fragte er, wie konnte er diesen Dienst mit, der Herr hat ihn Millionen anvertraut. Er wurde beneidet, er hat Situationen gehabt, da hatten sie nichts zu essen, er hat auf Gott vertraut. Es war so schwierig, die haben zwei große Gemeinden gegründet. Da gab es Angriffe, da gab es Kämpfen, übrigens mit dem Darby, der den Dispensationalismus in Fahrt in diesen Gemeinden gründet. Da hat Müller mit ihm Konflikt gehabt, weil er nicht seiner Meinung war und solche Dinge. Also es war alles andere als einfach. Und dann fragt ihn, wie konnte er diesen Dienst tun, so viele Jahre? Und dann sagt er, lieber Bruder, ich möchte dir sagen, es gab einen Tag in meinem Leben, dann bin ich der Welt gestorben. Da bin ich den Brüdern gestorben und dann bin ich mir selbst gestorben. Und das war die Antwort. Das heißt, ich konnte diesen Dienst nur mit den Angriffen, mit den Anfechtungen, mit den Schwierigkeiten, auch mit dem Reichtum, mit den Vermögen. Ich konnte nur das tun, weil es an einem Tag gab. Und er wusste, das war seine Bekehrung. Da bin ich mit Christus gestorben. Das heißt, diese Dinge haben mich nicht mehr beeinflusst. Und wir wissen von seiner Biografie, der war ein Spieler. Ihm ging es darum, der war ein Säufer. Der war ein Lebemann. Wenn ihr es nicht wisst, dann liest gerne oder hört diese Biografie. Und er ist mit Christus gestorben. Das heißt, diese Dinge waren für ihn, er hat das Ganze nicht gemacht, weil man am Ende sagt, Georg Müller ist so ein großer Mann, hat Waisenhäuser gegründet. Er sagt, ich bin dem gestorben mit Christus. Dann sagt er, ich bin den Brüdern gestorben. Das war für mich neu. Das heißt, mir war die Anerkennung egal, ob sie es gut fanden oder nicht. Und nicht alle fanden es gut, was er da gemacht hat. Er sagt, spielt für mich keine Rolle. Er folgt dem Herrn. Und dann sagt er, und ich bin mir selbst gestorben. Also ich bin mitgestorben. Das heißt, selbst mein Anliegen und mein Fleisch, es ist gekreuzigt. Das war die Voraussetzung für diesen Dienst. Von wem hat er es gelernt? Erstmal von unserem Herrn. Das nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein und entäußert dich selbst bis zum Tod am Kreuz. Von wem hat das gelernt? Vom Apostel Paulus, der sagt, die Welt ist mir gekreuzt, durchs Kreuz ist mir die Welt gekreuzt und ich der Welt. Das Kreuz ist das Entscheidende. Sein Ruhm, seine Anerkennung, worauf er stolz ist, was er braucht, was ihn ausmacht, ist das Kreuz, ein Tötungsinstrument. Vor der Welt, vor den Juden, nichts, womit sie sich rühmen. Keiner sucht das, keiner strebt danach, keiner will das. Aber ich sage, das ist, was mich antreibt. Das ist, was ich brauche. Das ist, was ich will. Das Kreuz. Nicht die Anerkennung, nicht das Fleisch, nicht den Ruhm. Das ist nicht, was ich suche. Das Kreuz. Denn er sucht nicht einfach nur ein Holz, sondern seinen Herrn. Er weiß, wer am Kreuz für ihn gestorben ist, mit wem er gestorben ist, mit dem er auferstanden ist, was er in ihm alles ist und alles hat. sagt, das ist mein Ruhm, nicht ich. Wir wollen über diese herrliche und wichtige Wahrheit nächsten Mittwoch noch einmal nachdenken. Und ich denke, das ist dann aber auch ein guter Schluss. Nicht mit den bösen, falschen, judaistischen Lehren aufhören, sondern mit dieser Gesinnung auf das Kreuzchen ausgerichtet, mit dem Verständnis der neuen Schöpfung, was das bedeutet. Und vor allem, wer diesen Frieden bekommt. Richtschnur und dem Israel Gottes. Das ist noch eine Frage, auf die muss ich noch eingehen. Also es gibt doch noch einiges. Ich bin dem Herrn dankbar, dass ich noch mal darf. Ja, ich möchte beten.